Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Eines der Themen, das uns ebenso in dieser Krise umtreibt, ist die Debatte um die Corona-App. Wir haben in der letzten Breitbandausgabe schon ausführlich darüber gesprochen. Da ging es um die verschiedenen Modelle, die existieren und um die viel diskutierte Frage, welche App denn nun besser ist. Eine, die Daten zentral speichert oder eine, bei der die Daten auf dem Handy der einzelnen Nutzer gespeichert werden. Diese Frage hat sich nun ganz überraschend in dieser Woche geklärt. Die Bundesregierung hat eine Kehrtwende eingelegt und sich jetzt für das dezentrale Modell entschieden. Das hatten auch Wissenschaftler und Netzaktivisten gefordert, weil sie eine Datenkonzentration an einem zentralen Ort vermeiden wollten.
Und trotzdem bleiben Fragen offen, sowohl technische als auch politische, mit Blick auf die Gesellschaft, wenn wir mal das Ganze weiter in die Zukunft denken. Darüber habe ich mit Janet Hofmann gesprochen, die am Wissenschaftszentrum Berlin und am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft zu den politischen Implikationen von Technologie forscht. Aber erstmal frage ich dich jetzt, Markus, was bewegt dich denn am meisten im Zusammenhang mit der Corona-App? Ist jetzt für dich alles im grünen Bereich, jetzt wo sie nun dezentral ist, oder siehst du das ganze Projekt trotzdem irgendwie kritisch?
Naja, ich habe mich für zwei andere Sendungen tatsächlich mit jeweils einem sozusagen Fokusthema im Rahmen der App beschäftigt. Einmal mit Juristen drüber gesprochen und dann einmal mit IT-Spezialisten, die sich mit Bluetooth, also das ist ja nur eine Komponente in der App beschäftigen. Und bei beiden kam, also das waren irgendwie so zweistündige Gespräche, und bei beiden kam dann aber raus, also im Prinzip ist das schon was, das will man eigentlich gar nicht. Aber in dieser Zeit ist es vielleicht ein sinnvolles Werkzeug. Und so wie das jetzt geplant wird, ist es der bestmögliche Weg, den wir gerade sehen können. Und das ist auch so ungefähr mein Ding. Also ja, das kann man jetzt so machen, aber das soll man trotzdem die ganze Zeit ganz aufmerksam beobachten und vor allen Dingen danach dann möglichst schnell auch wieder abschalten.
Okay, da stimme ich dir ehrlich gesagt auch zu, aber würde noch mal ins Detail gehen. Und ich fange mal mit den technischen Fragen an oder den technischen Aspekten. Ich habe nämlich Janet Hofmann auch deshalb um ein Interview gebeten, weil sie Mitte April ein Statement unterzeichnet hat, in dem ca. 200 WissenschaftlerInnen, ich habe nicht durchgezählt, weil die Liste so lang war, die haben also aus aller Welt ein Statement formuliert, wo Standards festgehalten sind, wie so eine App technisch aussehen soll unter dem Aspekt des Datenschutzes. Und ein Punkt hier war auch, dass die App dezentral sein soll, was sie ja nun wird. Und ich habe Janet Hofmann gefragt, warum es ihr so wichtig war, dieses Statement zu unterzeichnen. Und das finde ich interessant. Sie verwies auf einen Aspekt, der, finde ich, noch gar nicht so richtig diskutiert worden ist. Nämlich, es schien ihr darum wichtig, sagt sie, weil so viele Falschinformationen über den dezentralen Ansatz in Deutschland kursieren.
Selbst der Gesundheitsminister hat ab irgendeinem Punkt gesagt, gegen die dezentrale Lösung spricht, dass dann die Daten alle bei Apple und Google liegen würden. Das ist in der Sache einfach falsch. Und vor allen Dingen war mein Eindruck, dass in Deutschland nicht hinreichend zur Kenntnis genommen wird, dass Corona-Tracing-Apps generell auf die Kooperation der Betriebssystementwickler von Smartphones, in diesem Fall also überwiegend Apple und Google, angewiesen sind. Keine Tracing-App funktioniert ohne eine vernünftige Schnittstelle zu den Betriebssystemen von Smartphones.
Und das ist, finde ich, tatsächlich eine wichtige Erkenntnis in dieser Corona-Krise. Mal wieder, man kommt an den großen Playern gar nicht vorbei. Aber was heißt das genau? Denn in der öffentlichen Debatte, finde ich, klingt es jetzt so, dass die Bundesregierung auf eine dezentrale Lösung setzt, nicht weil WissenschaftlerInnen oder Netzaktivisten sich dafür ausgesprochen haben und weil auch Wissenschaftler auch aus der App-Entwicklung schon deswegen ja ausgestiegen sind, weil sie ursprünglich eben zentral sein sollte, sondern es klingt jetzt so, dass die Bundesregierung das macht, weil Apple und Google sie vor veränderte Tatsachen gestellt hätte.
Das hat der Spiegel, glaube ich, auch in dieser Woche so geschrieben. Und das kam auch von Ulf Burmeier, einer der Verfechter des zentralen Ansatzes auch.
Genau, der hat sich nämlich dazu im Deutschlandfunk am Dienstag dieser Woche geäußert.
Die beiden IT-Konzerne Google und Apple, ja, haben sich klar für eine dezentrale Lösung entschieden. Und damit haben sie letztlich auch der deutschen Bundesregierung den Weg gewiesen. Das ist aus meiner Sicht das zentrale Problem, dass wir uns hier eben nicht mehr in einer demokratischen Entscheidungsfindung befinden. Also nicht die demokratisch legitimierte Bundesregierung entscheidet, ob wir es mit einer zentralen App zu tun haben oder mit einer dezentralen, sondern amerikanische IT-Konzerne.
Also hört sich so an, wie es sind die Großkonzerne, die bestimmen und nicht die Zivilgesellschaft, Wissenschaft oder Politik. Und das ist schon eine interessante These, weil es klingt also für mich nach einer Bankrotterklärung der Gesellschaft vor den großen Tech-Konzernen.
Ich finde das ganz spannend, weil die Kritik, also die Ecke, aus der die Kritik kommt, finde ich ganz interessant, weil wenn man die Sache betrachtet, könnte man sagen, naja, da haben sich die Konzerne dafür eingesetzt, den Datenschutz voranzutreiben. Aber das ist dann auch wieder nicht richtig. Also ich bin großer Skeptiker der Konzerne, wirklich sehr, sehr, sehr großer. Aber frage mich schon noch, können die es richtig machen?
Eben, man misstraut ihnen ja auch und man misstraut ihnen auch aus gutem Grund.
Ja, ja, klar.
Ja, ich habe Jeanette Hofmann dazu gefragt und sie wiederum findet diese Interpretation von Ulf Burmeier falsch. Also sie sagt, sie sieht das anders. Allerdings meint sie auch, dass, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, Apple und Google jetzt wirklich liefern müssen.
Wichtig finde ich auch noch zu sagen, dass Apple und Google selbst zumindest vorläufig keine eigene App anbieten, dass auch Daten nicht auf ihren Server gespeichert werden sollen. Die Frage ist nur, ob Google und Apple bei dieser Haltung bleiben und ob sie zweitens die technische Funktionalitätserweiterung, die sie jetzt vornehmen, ob sie die offenlegen, sodass jeder auch sehen kann, was sie da genau machen, weil Kritiker haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass zumindest im Android-Betriebssystem die Möglichkeit besteht, diese Daten auch abzugreifen.
Das wird sich zeigen. Also eine Veröffentlichung der Schnittstelle ist für Mitte Mai geplant, heißt es. Und wie ich auch gehört, gelesen habe, wollen sie trotzdem auch noch eine eigene App entwickeln. Mhm. Aber was ich interessant finde, ist, ob es jetzt, Markus, was denkst du, vielleicht dazu kommt, dass NutzerInnen den großen Netzplayern vielleicht doch mal genauer auf die Finger schauen, was die mit unseren Daten machen und jetzt vielleicht doch ein größeres Bewusstsein darüber entsteht, wie Daten über unsere Handys laufen?
Ich würde mir das ehrlich gesagt wirklich wünschen, weil es ist schon eine frustrierende Erfahrung, immer wieder zu erleben. NutzerInnen kümmern sich gar nicht so doll um die Datensicherheit, wenn sie ihr Smartphone benutzen oder nur sehr begrenzt. Das hat man ja immer wieder erlebt, auch das sozusagen, dass man sich nicht aktiv für Daten freigeben entschieden hat, sondern das passiert halt einfach so. Ja, ich würde es mir wünschen. Meinst du, das kann hier anders ablaufen? Also, dass dieses Mal eine öffentliche Wahrnehmung für Datenschutz oder zumindest für die Diskussion darum entsteht oder sogar schon entstanden ist?
Also, ich bin gespannt. Also, vielleicht ist es hier anders. Jeanette Hofmann meint jedenfalls das Argument, die Leute sollen sich jetzt mal nicht so aufregen, weil sie kümmern sich ja sonst auch nicht darum, was auf ihren Handys passiert. Das findet sie zu einseitig.
Mir hat in der Diskussion über den Datenschutz immer so ein bisschen die Differenzierung gefehlt, wenn dann Kritiker sagten, oh, die Leute nutzen alle soziale Netzwerke, sie nehmen es offenbar nicht so ernst mit dem Datenschutz. Das sagt nichts darüber aus, wie Leute mit ihren Gesundheitsdaten umgehen und wie sie sich wünschen, dass Dritte damit umgehen. Wenn es um solche Themen geht wie Gesundheit, aber zum Beispiel auch so besondere Bereiche wie die Messung von Intelligenz, da ist niemand freizügig im Teilen von Daten. Das nehmen die Leute wirklich ernst.
Jetzt bin ich aber doch kurz verwirrt, weil bei der Corona-App geht es ja nicht um Gesundheitsdaten, sondern nur darum, wo bin ich bei wem gewesen. Oder meint sie mit Gesundheitsdaten die Tatsache, dass da möglicher Kontakt zu Infizierten drin vorkommen kann?
Würde ich so sehen, weil das ist ja sozusagen im weitesten Sinne auch ein Gesundheitsdatum.
Verstehe.
Ich finde auch noch einen anderen Aspekt übrigens bei dieser Corona-App-Entwicklung ganz spannend, nämlich wie wirkt die in die Zukunft? Also wir bekommen jetzt wahrscheinlich diese App, das ist ein Tool, was es vorher noch nicht gegeben hat und dann ist es da und dann will man aber vielleicht immer wieder mal was damit machen. Also es verschwindet dann nicht so schnell wie vielleicht oder hoffentlich diese Krise. Und Jeanette Hofmann erinnert die aktuellen Diskussionen an Debatten über Infrastrukturentwicklung.
Die durchlaufen auch immer Phasen. Sie beginnen mit lokalen Experimenten, die von Ort zu Ort sich sehr stark unterscheiden. Dann hat man eine Phase der Standardsetzung, der Normierung, wo man sich auf eine Lösung einigen muss, die Gewinner und Verlierer produziert. In diesen Debatten werden häufig auch politische Argumente vorgebracht, sag mal politische Freiheit versus Hierarchie und Effizienz. Und dann in einer dritten Phase normalisieren sich Infrastrukturen und man nimmt sie faktisch nicht mehr wahr. Und die Befürchtung, die ich habe, ist, dass wir uns augenblicklich über die langfristigen Folgen von Corona-Apps zu wenig Gedanken machen.
So, und wie könnten jetzt diese langfristigen Folgen aussehen? Hören wir dazu nochmal Jeanette Hofmann.
Ich denke etwa, dass wir hinter das Wissen und die Erfahrung, dass man den Abstand zwischen Menschen messen kann, zwischen Individuen, hinter diese Erfahrung kommen wir nicht wieder zurück. Wir haben zwar Erfahrungen mit Funkzellenabfrage, ne, wo man sehen kann, welche Menschen waren an welchem Ort, aber das ist was ganz anderes, als das, was wir jetzt ermitteln können, wenn wir diese App alle installieren, nämlich wie lange sind zwei Menschen mit welchem Abstand am gleichen Ort gewesen. Und dann sehen wir auch diese Debatte um, kriegen wir neue Impfausweise, Immunitätszertifikate etc., diese Art von Technologien, die wir jetzt entwickeln, die werden bleiben. Und wir holen die wieder aus der Tasche bei der nächsten großen Influenza, im nächsten Winter und bei ähnlichen Ereignissen. Das geht nicht wieder weg. Und wir können auch im Moment gar nicht absehen, wofür wir diese Apps in Zukunft entwickeln werden. Deshalb paradoxerweise, wir wollen mehr Kontrolle über die Epidemieentwicklung und schaffen uns hierfür womöglich eine Infrastruktur, die wir aber in Zukunft nicht mehr kontrollieren können im Hinblick auf das, wofür wir sie in Zukunft nutzen werden.
Das sagt Janet Hofmann und das führt mich, Markus, direkt zu Jewgeni Morozov. Du erinnerst dich an sein Buch Smarte neue Welt, erschienen 2013?
Ja, darin kritisiert er das, wie heißt das so schön, das Prinzip des Solutionismus, wie er genau. es nennt. Also das besagt, dass getrieben durch die Tech-Konzerne des Silicon Valley gesellschaftliche Probleme durch technologische Lösungen in Form von Apps behoben werden sollen. Und zwar egal, worum es geht, anstatt den Ursachen dieser Probleme auf den Grund zu gehen.
Und auch jetzt bei der Corona-App-Debatte sieht Morozov wieder den Solutionismus am Werk. Wie genau, darüber habe ich mit ihm gesprochen.
Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur und wir reden hier darüber, wie sich die Entwicklung einer Corona-App auf die Gesellschaft auswirkt oder auswirken kann. Der Spiegel zum Beispiel hat Edward Snowden mit den Worten zitiert, derzeit entstehe eine Architektur der Unterdrückung, wenn auch in guter Absicht. Das kommt den Warnungen nahe, finde ich, die wir gerade von Janet Hofmann gehört haben. Wenn sie sagt, wir können im Moment gar nicht absehen, wofür das nach der Krise in Zukunft vielleicht entwickelt werden kann. Aber es gibt jemanden, der noch aus einer anderen Perspektive Kritik übt. Nicht überraschend, es ist der Publizist Jewgeni Morozov.
Ganz genau. Er hat sich in einem Artikel für den britischen Guardian dazu geäußert. Und dieser Artikel trägt die Überschrift The Tech Solutions for Coronavirus Take the Surveillance State to the Next Level. Also, der Überwachungsstaat mit diesen technischen Lösungen wird auf ein neues Niveau gehoben.
Dann muss er jetzt aber auch liefern, um eine Formulierung aufzugreifen. Stellt er sich denn ganz klar gegen die Entwicklung einer Corona-App?
Nee, das macht er nicht.
Aha.
Ja, macht er nicht. Fand ich auch interessant. Er sagt, man solle sich nicht generell gegen Apps aussprechen. Nicht jede Technologie sei schlecht. Und er als Kritiker ist ja auch kein Technologiekritiker, sondern nur ein Kritiker der Art und Weise, wie sie durch die großen Tech-Companies sozusagen in die Gesellschaft gebracht wird. Aber er analysiert das eben auf einer politischen Ebene und kritisiert genau den Trend, gesellschaftliche Probleme mit einer App lösen zu wollen.
So very often when we talk about apps in general, not specifically in this crisis, but in general.
Sehr oft, wenn wir über Apps sprechen, nicht nur in der aktuellen Krise, reden wir eigentlich über einen Privatkonzern, der sich irgendwie in wichtige Bereiche unserer Gesellschaft hineingemanagt hat. Bildung, Gesundheitswesen, soziale Beziehungen, Banking und so weiter. Dabei wird eine Marktlösung für jedes Problem da draußen angeboten und unter dem Banner des Fortschritts und der Innovation gerechtfertigt. Und da müssen wir natürlich vorsichtig sein, weil was passiert, ist, dass wir langsam die Idee akzeptieren, dass unsere Probleme vom Markt und nicht von Bürgern oder Parteien gelöst werden sollten. Und das betrachte ich schon mit Sorge.
Und was Jewgeni Morozov macht, er imaginiert für die Zukunft ein Solutionist State, in dem Solutionisten das Sagen haben. Und das sind im Grunde Politiker, die Technologie nutzen, um Politik zu vermeiden. Und der Solutionist State ist für ihn das Nachfolgemodell des Überwachungsstaats, den wir nach 9/11 erhalten haben.
Der solutionistische Staat wäre in einem bestimmten Maße eine Weiterentwicklung des Überwachungsstaates, weil er auch auf massive Datensammlung und Wähleranalysen setzt. Aber er hat ein positiveres Image. Er strahlt einen gewissen Pragmatismus aus. Er tut so, als würde es sich um eine postideologische Instanz handeln, die einfach nur die einzig wichtigen Akteure in unserer Wirtschaft, die Start-ups, dazu ermächtigt, die Probleme dieser Welt zu lösen. Und in gewisser Weise bahnt sich dieser solutionistische Staat schon seit langem an.
Und das Versprechen hinter einem solchen Staat besteht darin, dass man den Einsatz und die Entwicklung von Apps beschleunigt, um die Probleme des Kapitalismus einzudämmen. Also so seine These.
Okay, und welche Beispiele nennt er da, wo soziale Probleme mit Technologie gelöst werden sollen, anstatt mit Politik?
Gut, ich gebe die Frage weiter. Hören wir ihn mal.
Es begann schon mit der Finanzkrise von 2008, da seitdem viele Menschen Probleme haben, über die Runden zu kommen. Und genau dafür kamen dann viele Lösungsangebote aus dem Silicon Valley. Sie können ihre Wohnung untervermieten und so etwas extra verdienen. Sie können Uber-Fahrer werden. Sie können statt richtigem Essen auf Soylent einen Drink mit allen wichtigen Nährstoffen, aber ohne jeden Geschmack umsteigen. Es gibt also viele Lösungen für diese Situationen, während die dahinterliegenden Probleme in unserem politischen und ökonomischen System zugenommen haben.
The problems, the underlying problems of our political and economic system keep proliferating, right? And this is the paradoxical but also rather cynical part.
Das ist ja dann paradoxer, aber auch sehr zynische Weg des Solutionismus. Denn niemand aus der Big-Tech-Blase hat wirklich ein Interesse daran, die Probleme zu beseitigen. Ihr Ziel ist es, eine Art Pflaster zu liefern, das die Symptome lindert. Das ist definitiv das, was Märkte und Technologien leisten können.
Und eine wirkliche Lösung der gesellschaftlichen Probleme, die können diese Apps sozusagen nicht herstellen, weil das Individuum einfach überfordert ist, damit alles selbst zu lösen. Ich bringe mal ein anderes Beispiel, das habe ich letztens bei Sibylle Berg gelesen. Erstmals gibt es auf der Welt mehr fettleibige Menschen als unterernährte Menschen. Und das kann zum Beispiel auch eine Ernährungs-App nicht lösen. Und das, was da jetzt passiert, beschreibt Morozov mit dem schönen Satz, Neoliberalismus schrumpft den Staatshaushalt, Solutionismus schrumpft den Einfallsreichtum der Gesellschaft.
Das klingt ja fast schon so ein bisschen digital skeptisch, spitzerisch. Was heißt das? Also bedeutet das jetzt, dass er sagt, wir denken nur noch über technologische Lösungen nach und haben keinen Kreativplatz mehr in unserem Kopf für Utopien oder soziale Modelle?
Ja, also das heißt es quasi, er hat dafür folgende Erklärung. Das fand ich interessanter Gedankengang. Er sagt, diese neue Technologie bedroht den Kapitalismus grundsätzlich erstmal, weil plötzlich ganz neue Potenziale für die Zivilgesellschaft entstehen. Wir erinnern uns Facebook-Revolution, dann soziale Netzwerke geben die Möglichkeit, sich gegen Unternehmen zu organisieren. Wir können Dienste wie Wikipedia erfinden, freie Software herstellen und so weiter. Und wenn man Technologien wie Cloud Computing und KI, wenn man an die denkt, werden die Möglichkeiten noch größer. Und er meint, dass Solutionen das kommunistische Paradigma versucht uns deshalb zu erzählen, dass der einzige Weg, um diese ganzen Technologien zu nutzen, darin besteht, auf Google, Apple und ein paar Startups zurückzugreifen, die Apps entwickeln. Das klingt vielleicht ein bisschen verschwörungstheoretisch für den Moment, aber ich fand die Argumentation doch noch interessant, weil er sagt, dort werde die kreative Energie von jungen Entwicklern aufgesaugt, die mit dem kommerziellen Modell Startup arbeiten müssen, mangels Alternativen.
You know, if you really want to be using advanced techniques of artificial intelligence, you need to have deep pockets.
Denn um wirklich künstliche Intelligenz nutzen zu können, muss man tiefe Taschen haben. Man muss Google bezahlen, man muss Amazon bezahlen oder Microsoft oder eine der chinesischen Firmen, um deren Infrastruktur nutzen zu dürfen, auf der das alles läuft. Und in der Folge dessen müssen sich die ganzen jungen Kreativen in die Zwangsjacke des Startups pressen und zu einer Generation von Leuten werden, die eigentlich die ganze Zeit Kapital auftreiben und Dienste verkaufen. Müssen. Das ist eine ziemlich traurige Angelegenheit, die für mich nach dem Gegenteil der eigentlich gepredigten Innovation klingt. Dieses Märchen, das uns das Silicon Valley erzählt, dass wir in der Zeit mit dem größten Potenzial für Innovation leben, ist Nonsens. Ich glaube, dass wir das immense Potenzial dieser Technologien nicht annähernd ausnutzen. Wenn man sie stattdessen als öffentliches Gut, als Infrastruktur betrachten würde, wären die Fortschritte, die Durchbrüche inklusive in Bereichen wie dem Gesundheitswesen viel, viel größer.
Also erfordert quasi mehr Einbindung der Zivilgesellschaft.
Genau, um mehr Kreativität auch freizusetzen für Lösungen, die nicht nur irgendwelchen kommerziellen Paradigmen unterliegen, mit denen nicht zwingend Geld verdient werden muss. Was ich noch interessant fand, er sagt auch, wir müssen vorsichtig sein, wenn wir jetzt auf kurzfristige Lösungen setzen, dass wir die langfristigen Konsequenzen eben nicht aus dem Blick verlieren. Und er zieht dann eine Parallele zu unserer Abhängigkeit zu günstiger Energie. Er also sagt, wir sind heute abhängig von diesen Tech-Konzernen und vielleicht fällt uns das irgendwann so auf die Füße, wie uns heute die Abhängigkeit von günstiger Energie auf die Füße fällt.
Wir dachten auch, dass günstiges Öl und günstige Kohle uns in den 70er und 80er Jahren beim Wachstum helfen. Das haben wir als komplett verhältnismäßig betrachtet, um unsere Probleme zu lösen und unseren Lebensstandard zu steigern. Doch jetzt, 40 oder 50 Jahre später, spüren wir, dass die Folgekosten in Form des Klimawandels sehr viel höher sind als die kurzfristigen Vorteile von damals. Und bevor es zu spät ist, sollten wir diese Erkenntnis auch auf unser Verhältnis zur Informationstechnologie anwenden und nicht nur mit Blick auf Energie.
Also ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit seinem Ansatz. Ich habe mal eine Zwischenfrage.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass er wirklich nachdenkt über das Thema, oder ist er vielleicht auch so jemand, der sozusagen seinen Ansatz des Solutionismus auf alles draufpackt, also selber das betreibt, weil die gerade die Situation so gut passt? Weil ich finde es ein bisschen kurz gegriffen fast.
Nee, ich fand die Analyse schon richtig. Mhm. Ich fand es ein bisschen, oder ich finde es natürlich sehr radikal. Also es ist sehr radikal zu Ende gedacht, weil es natürlich, wie wir jetzt auch vielleicht bei dieser Corona-App sehen, auch noch viel dazwischen gibt. Ja. Aber was ich schon sehe, ist, dass wenn zum Beispiel Apps entwickelt werden oder wenn digitale Dienste entwickelt werden, dass es immer darum geht, dass es kommerzialisierbar ist und Geld damit gemacht werden kann. Und das ist anders bei Wikipedia zum Beispiel. Und das ist wirklich eine Einschränkung.
Nee, aber was ich mich frage, was ich mir zu kurz gegriffen meinte, ist, ich habe das Gefühl, eigentlich ist das Kapitalismuskritik, aber aufgehängt nur an einem einzelnen Punkt, der vielleicht ein bisschen wenig ist. Man könnte ja zum Beispiel gerade bei dieser App eben sagen, das ist ja eigentlich ein bisschen anders, weil es gibt ja eine breite Diskussion und die Frage ist, ist es nicht jetzt schon ein Erfolg eigentlich, dass zum Beispiel so viel über Datenschutz gesprochen wird, bevor man so eine App launcht? Das ist doch eigentlich kleiner, aber ein Fortschritt.
Ja, sofort. Ich sage nur, es ist Kapitalismuskritik. Es ist Kritik des digitalen Kapitalismus, den wir ja jetzt haben. Also insofern hast du natürlich völlig recht. Es ist Kapitalismuskritik. Aber ja, die Frage ist berechtigt. Ne? Also ist es nicht ein Fortschritt, dass wir das jetzt alles diskutieren? Und das sieht Morozov auch so. Also er sagt, die Debatten der letzten Wochen, die waren auf jeden Fall wichtig. Und dass wir auch Datenschutz zum Beispiel und Privatsphäre so in den Vordergrund stellen, das findet er sehr gut. Aber er sagt, wir sollen vorsichtig sein und daraus eben keine Fehlschlüsse ziehen.
What I would not want to happen as we kind of enter the post-corona phase is the exclusive focus.
Was auf keinen Fall passieren sollte in einer Post-Corona-Phase ist, dass wir den Fokus nur auf Datensicherheit und Privatsphäre legen. Neben dem Kartellrecht sind das die dominanten Aspekte der europäischen Politik, wenn es um Big Tech geht. Was ich versuche mit meiner Arbeit zu vermitteln ist, dass diese beiden Aspekte zwar sehr wichtig, aber nicht ausreichend sind, um das gesamte Ausmaß und den politischen Einfluss von Big Tech zu verstehen.
Und ich fand es interessant, weil ich habe noch ein anderes Statement von Ulf Burmeier gehört, den wir eingangs hier eingespielt haben. Der sagte nämlich auch, der Bund müsse in der Lage sein, Open-Source-Projekte aus der Community zu integrieren in solche App-Entwicklung. Und das geht schon in Richtung, was Morozov auch sagt, dass also die Zivilgesellschaft viel mehr eingebunden werden muss und nicht so ein binäres Denken zwischen Staat und Tech-Companies. Und dazwischen gibt es sozusagen nicht mehr allzu viel. Ich habe auch Jeanette Hofmann gefragt, wie sie Morozovs Kritik bewertet. Und sie sagte mir, sie teile seine Auffassung zumindest so weit, dass sich sehr viele Leute gerade im liberalen Spektrum ein großes Vertrauen in Technikentwicklung haben.
Stärker sieht man das vielleicht in Deutschland im Bereich Umweltschutz, wo viele Leute denken, technische Lösungen beheben uns der Probleme und wir müssen unseren Lebenswandel gar nicht groß ändern. Also da würde ich sagen, da hat er recht, dass viele Leute so denken. Aber bei der ganzen Epidemiebekämpfung, die wir jetzt beobachten, sehe ich viel Appelle an menschliche Solidarität, sehe ich viel öffentliches Nachdenken darüber, wie wir unser Verhalten in den nächsten Monaten ändern müssen, solange wir auf Impfstoffe und Ähnliches warten. Also da würde ich denken, da hat er nicht recht. Und deshalb scheint mir seine Diagnose eher übergeneralisiert.
Genau, aber Fazit für mich, die Öffentlichkeit muss mehr eingebunden werden in die Gestaltung von Technologie, nicht nur jetzt in dieser App, sondern auch grundsätzlich, wenn es darum geht, Anwendungen zu entwickeln. Es muss auch aus diesem starken kommerziellen Bereich ein bisschen mehr in den gemeinnützigen Bereich, glaube ich, gezogen werden, was wir mit Daten machen. Und natürlich die große Frage, die für mich offen ist, wie wird mit dieser Corona-App alles anders oder was wird anders? Welche nachhaltigen Entwicklungen wird das für unsere Gesellschaft haben?
Na, ich hoffe tatsächlich, dass sich da ein bisschen fortsetzt, was wir jetzt schon sehen, dass nämlich dieser Diskurs, der geführt wird, auch von WissenschaftlerInnen und DatenschützerInnen tatsächlich mal eine Wirkung zeigt, weil das ist ja hier passiert, kann man sagen. Ne? Also weil die eine Sache, die man sagen kann, ist, die Tech-Konzerne haben bestimmt, aber man könnte auch zumindest der Diskussion halber mal die Perspektive einnehmen und sagen, naja, aber vielleicht haben sich Google und Apple an dieser Stelle tatsächlich der öffentlichen Diskussion gebeugt, um dann mal nachzuschauen, was ist denn eigentlich genau passiert, dass das passieren konnte, wäre auch eine spannende Frage.
Genau, und um den Bogen jetzt zu schließen, auch in einem Bildungsbereich, könnte es sein, dass wir vielleicht an einem Art Scheidepunkt kommen oder an einem interessanten Punkt kommen, wo man anfängt, wirklich kluge digitale Anwendungen zu schaffen, die eben auch nachhaltig genutzt werden können in den Schulen.
Das bleibt zu sehen und zu hoffen. Hoffentlich dann nach der Krise. Wir verabschieden uns jetzt. Das war Breitband für diese Woche. Wir sind Markus Richter
und Vera Linz und sagen
Tschüss.